HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth am Mikrofon. Guten Abend.
Japanische Forscher haben die Genehmigung bekommen, menschliche Organe über längere Zeit in Tieren zu züchten.
In dem Schweineembryo wächst nun das fehlende Organ aus menschlichen Zellen.
Was ist das, was wir für uns, für unser Leben wollen? Und wo ist die Grenze, dass die Gesellschaft etwas verbieten muss?
Mein Spender ist für mich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden.
Die Tiere, die an der Stelle geopfert werden, werden für ein sehr hochrangiges Ziel geopfert, nämlich, dass wir die notorische Organknappheit überwinden können.
Wie halten wir es mit dem Tier? Wie weit wollen wir in medizinischen Versuchen gehen? Alles gesellschaftliche Fragen. Und da müssen wir als Gesellschaft und nicht nur als wissenschaftliche Fachcommunity dazu verhalten.
Ob der menschliche Körper jedoch diese im Tier entstandenen Organe annimmt, ist noch ungewiss.
Wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, dass wir in Zeiten leben, in denen Vorstellungen, die bis vor kurzem noch als unverrückbare Grenzen galten, auf einmal gar nicht mehr existieren.
Chimäre. Das bedeutete erstmal nichts weiter als Ziege im Griechischen. Aber aus der Ziege wurde dann bald ein Ungeheuer. Der Kopf ein Löwe, Bauch und Beine eben eine Ziege, der Schwanz eine Schlange, so beschrieben von Homer in der Ilias. Später wurden daraus Kentauren oder Satyren, halb Pferd oder Ziege mit einem Männerkopf und Rumpf. Diese Art von Unwesen könnte nun zurückkehren und eines Tages vielleicht auch ihr Unwesen treiben als gentechnisch getuntes Mensch-Tier. Da will ein Internist aus Tokio also menschliche Organe in Tieren züchten, erst in Mäusen, dann in Ratten, eines Tages in Schweinen. Die grundsätzliche Erlaubnis der japanischen Regierung hat er dafür, dass solche Embryonen heranreifen und als Mischwesen eines Tages auch geboren werden dürfen, was wohl noch einige Jahrzehnte dauert, wenn das Projekt überhaupt erfolgreich verläuft. Die Diskussion darüber ist aber da. Wenn alleine in Deutschland 10.000 Patienten auf der Warteliste stehen für eine Organtransplantation und mehr als jeder neunte leer ausgeht, dann hätten wir doch all die Lebern und Herzen ganz einfach aus einem tierischen Ersatzteillager. Rechtfertigt der Organmangel also solche Züchtungen? Können wir die Evolution einfach umschreiben? Fragen, die sich in der griechischen Mythologie und bei Frankenstein offensichtlich kein Mensch gestellt hat. Wir aber werden das tun heute Abend bei HR2 Kultur, der Tag, ein Herz aus Schwein, das Tier als Organproduzent, unser Thema. Und unser Ausgangspunkt ist Japan. Den Forschungsansatz dort erklärt uns Martin Fritz.
Professor Hiromitsu Nakauchi von der Universität Tokio will das bisher Unmögliche verwirklichen. Neue menschliche Organe von der ersten Stammzelle ausgehend in Tieren heranwachsen zu lassen. Eigentlich hatte die medizinische Wissenschaft diese Option bisher ausgeschlossen. Man wollte lediglich menschliche Organe in Tiere einsetzen und dort zur notwendigen Größe heranwachsen lassen. Doch die Forschung von Nakauchi zeigt, dass das Unmögliche doch möglich ist. In seinem Experiment schafft er zunächst eine Maus, die durch eine gezielte genetische Veränderung keine Bauchspeicheldrüse bekommen kann. Dann injiziert Nakauchi induzierte pluripotente Stammzellen eines Menschen in Blastozyten des Tieres, die Vorstufe eines Embryos. Diese sogenannten iPS-Zellen können sich je nach Umgebung in jede beliebige menschliche Zelle verwandeln. Beim Wachsen in dem Mausfötus entwickelt sich aus den injizierten menschlichen Stammzellen eine menschliche Bauchspeicheldrüse. Die Natur nutzt sozusagen die Chance, den Fehler im genetischen Bauplan der Maus mit den menschlichen Zellen nachträglich zu reparieren. Letztlich geht es darum, nach der gleichen Methode menschliche Organe in Affen und Schweinen heranwachsen zu lassen. Dann hätten sie die passende Größe für einen kranken Menschen, der ein neues Organ braucht. Das Experiment in Japan ist ein erster kleiner Schritt in diese Richtung. Entgegen deutschen Medienberichten werden die Mausföten mit den menschlichen Bauchspeicheldrüsen nicht geboren. Professor Nakauchi lässt sie maximal bis knapp 15 Wochen wachsen, bis zur Geburt fehlen also noch 5 Wochen. Es wird keine lebenden Mensch-Tier-Mischwesen im entfernten Sinne geben. Bisher ist nämlich nicht ganz sicher, dass die menschlichen Stammzellen tatsächlich zu dem fehlenden Organ in der Maus heranwachsen werden. Die Zellen könnten auch woanders hinwandern und dort anderes menschliches Gewebe bilden, womöglich im Gehirn. Diese Möglichkeit wollen die japanischen Forscher erst einmal überprüfen und ausschließen. Angesichts dieser Beschränkungen des Experiments gab es in Japan auch keinerlei negative Reaktionen. Die Behörden berieten mehr als 3 Jahre lang, bis sie das Experiment schließlich erlaubten.
Martin Fritz, jetzt müssen wir vielleicht noch mal etwas genauer dem nachgehen, was der japanische Forscher Nakauchi eigentlich vorhat. Er will in einem ersten Schritt menschliche Stammzellen in einen Mäuseembryo spritzen. Das sind allerdings nicht diese embryonalen Stammzellen, über die vor einem Jahrzehnt noch viel diskutiert wurde. Sie stammen eben nicht aus dem Embryo, sondern können inzwischen ganz einfach zum Beispiel aus Hautgewebe oder Blut gewonnen werden, aus irgendwelchen dann später umprogrammierten Körperzellen. Nun nimmt Nakauchi diese sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen und injiziert sie in die Nagerphyten, um dort zum Beispiel zu einem Pankreas heranzureifen. Christiane Wopen ist Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität Köln. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Piroth.
Frau Professor Wopen, ein früherer Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hat mal gesagt, zwischen Bayern und Preußen geht das, zwischen Mensch und Tier nicht. Die Erbsubstanzen, die seien einfach unverträglich, da könne man nichts kreuzen. Was denken Sie?
Ich halte das nicht für so apodiktisch klar, dass das nicht klappen kann. Wir müssen uns ja klar machen, dass wir mit der Maus ungefähr 99% des genetischen Materials teilen als Menschen. Mit dem Schwein immerhin noch 90%. Also so wahnsinnig viele Unterschiede gibt es da gar nicht. In der Regulation und in einzelnen Dingen natürlich. Aber es kann nicht nur an den Genen liegen, dass wir tatsächlich phänotypisch, also von unserem ganzen Erscheinungsbild und den Fähigkeiten her, so weit auseinander liegen. Wir sollten nicht so tun, als könnten wir als Orakel in der Zukunft für die Zukunft sagen, was da technisch möglich ist und nicht. Ich glaube, da haben wir uns schon im Laufe der Geschichte hin und wieder mal geirrt.
In ersten Chimärenversuchen hat man aber festgestellt, dass die menschlichen Zellen nur jede hunderttausendste Zelle eines Tieres bilden. Da sagen Wissenschaftler, dieser Grad, der sei doch viel zu gering, um von einem Erfolg auszugehen.
Ja, das ist für den jetzigen Stand ja vollkommen richtig. Nur das sagt ja noch nicht, was in Zukunft möglich sein wird. Schauen Sie sich an, was in den letzten 15 Jahren über Stammzellen klar geworden ist. Das heißt, dass man jetzt, wie Sie ja schon erwähnt haben, aus einer Haut- oder einer Bindegewebezelle durch die Veränderung von ein paar Genen sie so zurückprogrammieren kann, dass sie noch zu vielen unterschiedlichen Gewebearten dann ausdifferenziert werden können, hielt man sicherlich vor 50 Jahren auch für vollkommen unwahrscheinlich. Also warum sollte es aus grundsätzlichen Überlegungen heraus unwahrscheinlich sein, dass man die Stammzellen in einer Art und Weise präpariert, dass sie eben doch mit dem Wirtsorganismus eines Tieres verträglich sind?
Das heißt, worum geht es hier eigentlich, dass eines Tages Organe gewissermaßen gezüchtet werden können? Also ich gebe meine persönlichen Stammzellen ab. Das geht ja durch dieses Verfahren mit den pluripotenten Stammzellen, wie wir das vorhin geschildert haben. Und daraus gibt es dann ein passgenaues Herz, das sogar besser auf mich zugeschnitten ist als ein Spenderherz.
Ich glaube, das ist tatsächlich für die Forscher die Vision dahinter. Wir wissen um die fehlenden Organe für die Organspende. Wir wissen, dass die Transplantation immer wieder auch zu immunologischen Herausforderungen führt und die Menschen in der Regel viele durchaus auch belastende Medikamente nehmen müssen, damit es eben nicht zu einer Immunabwehr kommt. Wenn man also ein passgenaues Organ herstellen könnte, wäre das medizinisch gesehen erstmal sehr wünschenswert. Die Chancen sind groß, das Ziel ist hochrangig, aber wir müssen uns natürlich auch die andere Seite anschauen. Wir können also nicht deswegen beliebiges Tierleid produzieren oder anderweitige Grenzen überschreiten, die wir aus ethischen Gründen für geboten halten.
Kritiker wenden da zum Beispiel ein, sie hätten durchaus Bedenken. Zum Beispiel sollen sich die menschlichen Stammzellen ja nur an der Stelle ansiedeln, wo sie das fehlende Organ ersetzen. Wir hatten das Beispiel vom Pankreas. Es könnte aber durchaus Streueffekte geben. Also wenn diese Stammzellen dann zum Beispiel vom Pankreas weiter wandern ins Gehirn, sagen wir mal, und dann bekommen wir irgendwann Schweine, die sprechen können, überspitzt gesagt?
Das ist genau die Befürchtung dahinter und das ist ja auch sehr klug, da von vornherein drüber nachzudenken, denn das bewegt ja die japanischen Forscher auch dazu, erstmal sehr vorsichtig vorzugehen und zu schauen, wo genau finden sich denn diese Zellen eigentlich dann nachher alle wieder. Sie haben auch, glaube ich, gesagt, dass wenn über 30% an Gehirnzellen sei, dass sie dann auf gar keinen Fall irgendetwas weiter fortsetzen würden. Aber man kann möglicherweise durch Programmierung ja genau solche Wandereffekte verhindern. Aber das ist alles Gegenstand einer Forschung, die man im Moment sicher noch als Grundlagenforschung betrachten kann und Versprechungen über zukünftige medizinische Erfolge viel zu früh wären.
In dem Zusammenhang wird ja auch gesprochen von Chimerismus, also wie viel Prozent menschliche Zellen stecken in einem Tier, 10, 50, 70 Prozent. Aber keiner kann sagen, ab wie viel Prozent es dann kritisch wird. Also wie viele menschliche Hirnzellen ein Schwein benötigt, um menschliche Intelligenz zum Beispiel zu entwickeln. Ab wann ist dann ein Mensch und ein Tier ein Tier?
Ich glaube, dass man das nicht an der Anzahl der Zellen festmachen kann oder an irgendwelchen prozentualen Anteilen, sondern wir müssen da darauf schauen, wie sich dieses Wesen, dieses Lebewesen tatsächlich zeigt, welche Eigenschaften es hat, welche Merkmale, sowohl phänotypisch, also wie sieht es aus, welche Gestalt hat es und dann auch welche Fähigkeiten hat es. Sie sprachen von dem Schwein, das möglicherweise sprechen kann. Das würde uns natürlich massiv irritieren, weil wir bisher nur vom Menschen gewohnt sind, dass er spricht. Was ist mit Leidensfähigkeit, mit einem Selbstbewusstsein, den ja höhere Primaten, das ja höhere Primaten auch schon haben? Dann müssen wir aber diesen Wesen eigentlich auch genau die gleichen Rechte zuordnen, wie wir sie haben, wenn wir davon ausgehen, dass Selbstbewusstsein, Leidensfähigkeit etc. in demselben Maße gegeben sind wie beim Menschen. Diese Forschung, also die roten Linien bei der Forschung liegen sicherlich umso stärker da, je näher die Arten sind, die man miteinander in Verbindung bringt. Der Deutsche Ethikrat hatte ja auch 2011 eine Stellungnahme zu Mensch-Tier-Mischwesen in der Forschung herausgegeben und da die große Bedeutung auch der Nähe, der biologischen Nähe dieser Arten hervorgehoben. Und gesagt, dass eben Forschung an nichtmenschlichen Primaten natürlich ganz andere Anforderungen zu erfüllen hat, als an einem Fadenwurm etwa oder an einem Mausembryo.
Um das nochmal zusammenzufassen, Sie sind grundsätzlich nicht skeptisch und würden das auch befürworten, wenn dann aber mit Vorsicht und mit Bedacht gearbeitet wird.
Ja, vom Grundsatz her ist das völlig richtig. Aber man muss natürlich auch bei dem Begriff Mischwesen und bei den ganz unterschiedlichen Formen, die dem zugrunde liegen können, immer genau hinschauen, was tut man da eigentlich. Also spritzt man jetzt oder überträgt man menschliche Gehirnzellen in das Gehirn von Menschenaffen? Oder verschmilzt man eine menschliche Keimzelle mit einer tierischen Keimzelle? Das sind ja alles ganz unterschiedliche Anwendungsarten, um Mischwesen herzustellen für die Forschung. Und das ist jeweils im Einzelnen gründlich anzuschauen.
Die Medizinethikerin Professor Christiane Wuppen, vielen Dank für das Gespräch. Sie hören H2 Kultur, der Tag, ein Herz aus Schwein, das Tier als Organproduzent. An Chimären wird da geforscht und die haben schon immer die Fantasie der Menschen angeregt, nicht nur der Forscher. Halbmenschliche Wesen bevölkern Höhlenwände wie Sagen und Fabelbücher. Denken wir an die Sphinx an Land, an Meerjungfrauen im Wasser und an Harpyien in der Luft. Sie markieren die Grenze zwischen dem Menschen und dem anderen, zwischen einem zivilisierten, sozialverträglichen Verhalten und der Überschreitung desen. So auch bei Hesiod, der vom Meeresungeheuer Keto berichtet.
Jene gebar von Neuem ein unausringbares Scheusal, ungleich sterblichen Menschen sowohl wie unsterblichen Göttern. In dem gehöhleten Fels, die grausame Göttin Echidna, halb schönwangige Nymphe, mit freudiger Schnelle des Blickes, halb unermessliche Schlang, in furchtbare Größe gedehnet, buntgefleckt, rohfressend, im Schoß des heiligen Landes. Hierauf trug sie das Grause, das unaussprechliche Scheusal Kerberos, Aides Hund mit ehernem Laut, den Verschlinger, voll schamloser Gewalt, den 50-hauptigen Wütrich. Drauf, zum Dritten, gebar sie die unheilsinnende Hydra, welche genährt die lilienarmige Here, ewigen Groll nachtragend der hohen Kraft Herakles. Doch Zeus' Sohn hat diese mit grausamem Erze gebändigt. Auch die Chimäre gebar sie, die flammende Glut mit Gewalt blies, ungeheuer und krass, machtvoll und stürmisches Anlaufs. Und sie erhub drei Häupter. Des funkelnden Löwen war eines, dieses der Geiß und jenes des machtvoll schlängelnden Drachen.
aus Hesiods Theogonie, in der er die Entstehung der Welt und der Götter schildert. An besagter Chimäre, wenn auch ohne Glut und Flammen, will also Japan arbeiten, wobei wissenschaftlich betrachtet es eigentlich nicht viel passiert. Solche Versuche, wie die geplanten, finden schon seit gut 10 Jahren in allen möglichen Laboren der Welt statt. Zwar ist die Entstehung eines Organs ein sehr komplexer Prozess, bei einfacheren Organen hat das aber schon geklappt. Aus Hautzellen lässt sich mittlerweile Haut herstellen. Es gibt künstlich hergestellte Luftröhren, Blutgefäße oder Harnblasen. Der Mensch spielt immer mehr Ingenieur des Lebens. Stefan Hübner über die Geschichte der Organtransplantation und der beginnt im Jahr
1883.
Der Schweizer Chirurg Theodor Kocher verpflanzt erstmals Schilddrüsengewebe. Und zwar in einen Patienten, bei dem die Schilddrüse zuvor komplett herausoperiert wurde. Dieser Eingriff gilt als erste Organtransplantation im modernen Sinne.
1906.
Der Franzose Mathieu Jaboulet experimentiert mit tierischen Organen. Erstmals überträgt er die Nieren von Schweinen und Ziegen in Menschen. Die Versuche von Jaboulet bleiben aber erfolglos.
1933.
Der ukrainische Chirurg Juri Voronoi führt die erste Transplantation von Mensch zu Mensch durch mit einer Niere. Sie scheitert jedoch, weil er noch nicht wusste, dass Fremdgewebe vom Immunsystem des Empfängers als fremd erkannt und deswegen abgestoßen wird. Diese Entdeckung gelang erst rund 10 Jahre später.
1954.
Erstmals wird ein Organ erfolgreich transplantiert. Eine Niere wird zwischen Zwillingsbrüdern übertragen. Da es eineiige Zwillinge sind, haben beide identische Gewebemerkmale. Deswegen treten nach der Transplantation keine Probleme auf. Bei unterschiedlichen Gewebemerkmalen müssten die Abstoßungsreaktionen unterdrückt werden.
1958.
Jean Dosset entdeckt auf weißen Blutkörperchen die sogenannten humanen Leukozytenantigene. Das sind die Strukturen, anhand derer das Immunsystem körperfremd von körpereigen unterscheiden kann. Eine wichtige Basis für die weitere transplantationsmedizinische Forschung.
1962.
Zum ersten Mal wird einem Menschen eine biologische Herzklappe eingesetzt. Es handelt sich um eine menschliche Herzklappe aus einem Spenderherzen. Da solche Herzklappen nur begrenzt verfügbar sind und nicht lange halten, greift die Medizin bald auf tierische Gewebe zurück. Beliebt werden Schweineherzklappen. Ebenfalls 1962 transplantiert Joseph Murray erstmals erfolgreich die Niere eines Verstorbenen. Murray hatte schon 1954 die Nierentransplantation zwischen den eineiigen Zwillingsbrüdern durchgeführt. Unter anderem dafür wurde er zu einem der Medizin-Nobelpreisträger 1990.
1967.
Gleich 2 Durchbrüche gelingen mit der ersten erfolgreichen Herztransplantation und der ersten erfolgreichen Lebertransplantation. 21 Jahre später gelingt Rudolf Pichelmeier dann die erste sogenannte Teillebertransplantation in Deutschland. Das heißt, die Spenderleber wird geteilt und auf 2 Empfänger übertragen.
1997.
In Deutschland tritt das Transplantationsgesetz in Kraft. Seitdem wird die diesbezügliche Gesetzgebung immer weiterentwickelt. So gibt es seit 2016 das Gesetz zur Errichtung eines Transplantationsregisters. Dieses erhält bundesweit alle medizinisch relevanten Daten von Patienten, die jemals Organe gespendet oder empfangen haben.
2018.
Ein Forscherteam aus München setzt Pavianen erfolgreich Schweineherzen ein. Eine gentechnische Veränderung der Herzen verhindert, dass sie abgestoßen werden. Der Versuch gilt als wegweisend, denn der Stoffwechsel von Schweinen ähnelt dem der Menschen. Deshalb gelten Schweineinnereien als vielversprechend, um den Mangel an Spenderorganen zu lösen, bei Herzen und später vielleicht auch bei anderen Organen. Ein anderer Lösungsansatz sind künstliche Gewebe. Aus körpereigenen Zellen werden hier unter anderem Herzklappen gezüchtet. Sie sollen besonders widerstandsfähig sein, die Ersatzorgane der Zukunft.
Und so stellen sich das ja auch die Forscher aus Japan vor. Nun haben wir vorhin bei Professor Wuppen gehört, man muss solche Forschung behutsam angehen, die Chimärenforschung, und von Fall zu Fall prüfen. Hören wir die Meinung von Professor Jens Reich. Er ist Mediziner, war Bürgerrechtler in der DDR und war als Molekularbiologe am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin. Heute arbeitet er dort als Ombudsmann für Fragen guter wissenschaftlicher Praxis. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Professor Reich, das klingt unheimlich. Das rührt an Urängste, so wie das ja auch schon in unseren Ornamenten anklingt, den Beispielen aus der Mythologie. Lauter Scheusale sind dort zu finden. Nun also perspektivisch ein menschliches Organ in einem kleinen Mäusekörper. Warum macht uns das solche Angst?
Also mir macht es Angst, wenn es um eine wirkliche Chimäre geht. Wenn also menschliche und tierische Stammzellen zusammen einen Organismus aufgebaut haben. Das, was bisher gut beschrieben und analysiert worden ist, da ging es immer um Transplantationschimären, wo also in fertige Organismen Haut oder Organe oder sowas versucht wird einzuintegrieren. Aber das, was die Japaner jetzt anfangen und was auch andere schon versucht haben, da geht es ja darum, dass schon von Anfang, vom embryonalen Stadium an, zwei verschiedene Arten an der Herstellung eines Organismus beteiligt sind. Und wenn ich dann Mensch und ein anderes Tier auf diese Weise echt vermische, embryonal vermische, dann dann habe ich kein gutes Gefühl. Das hat zu tun mit, ja, wahrscheinlich mit der Würde des Menschen und der Würde des Tieres und dass ich nicht will, dass diese Grenze überschritten wird.
Das sagen ja auch Kritiker solcher Mischwesen, die führen ins Feld, dass mit der Züchtung von Mensch-Tierwesen eine Grenze überschritten werde, die wir als Mensch nicht überschreiten dürfen. Mal ganz banal gefragt, warum dürfen wir diese Grenze denn nicht überschreiten aus Sicht eines Ethikers?
Ich denke, dass da eine Tür aufgemacht wird, die nicht mehr zugemacht werden kann und wo wir letzten Endes dann in etwas schreiten. Ich sage Ihnen ja, es ist mein ethisches Intuition ist gefühlsmäßig hier fundiert.
Aber Sie teilen diese Gefühle ja sicherlich mit vielen anderen Menschen.
Ja, das ist es. Ich denke, dass das dann auch ethisch relevant ist, dass man da sehr sorgfältig dann drüber sprechen muss und darüber nicht hinweggehen darf. Was bis jetzt passiert, sind ja alles vorbereitende Schritte. Also es passiert ja nichts bislang. Aber mit solchen Versuchen, wenn sie gelingen, wenn menschliche, echte Chimären mit Tieren gezeugt werden, dann so eine Fantasien wie Hesiod oder die Ilias habe ich nicht, aber ich finde, da ist eine Grenze überschritten.
Nun gibt es zwischen Tier und Mensch ja gewissermaßen Verträglichkeitsprobleme, wie zwischen Windows und Apple, weil zum Beispiel die menschlichen Organe in der Chimäre von tierischen Blutgefäßen durchzogen würden, die der menschliche Körper dann bei einer späteren Transplantation zum Abstoßen des Organs veranlassen würde. Das menschliche Immunsystem, das würde im Grunde sagen, kenne ich nicht, ist fremd, weg damit. Das heißt, das Anliegen vieler Wissenschaftler dürfte ja dann sein, die Tiere den Menschen anzupassen, zum Beispiel das Blut des Schweins menschlicher zu machen. Das geht dann aber genau in diese Richtung, die Grenzen zwischen Tier und Mensch immer weiter zu verwischen und zu durchbrechen. Wo kommen wir denn da noch hin?
Naja, diese Beispiele, die Sie jetzt bringen, da werden fertige Organe in einen fertigen menschlichen Organismus transplantiert, nehmen nicht mehr teil an seiner Bildung, bleiben also draußen. Sie haben recht, dass das immunologisch unter Umständen eine wütende Abstoßung gibt. Aber die gibt es ja auch schon zwischen verschiedenen menschlichen Geweben gelegentlich. Aber es ist noch nicht so, dass die fundamentale Grenze zwischen Homo sapiens und diesem tierischen Wesen überschritten wird, sondern es ist gewissermaßen sitzt das Organ angeflanscht an den menschlichen Organismus, wenn Sie jetzt daran denken, dass er ein Herz einem fertigen Menschen einpflanzen, dessen eigenes Herz versagt. Das ist für mich noch nicht die absolute Grenze. Die Grenze ist, wenn vom Embryo an gemischt wird.
Was dann ich damit verdeutlichen wollte, ist, dass die Entwicklung ja rasant läuft. Also vor 60 Jahren klang das ja auch noch wie Science Fiction, das Herz eines Hirntoten in einen Herzkranken zu versetzen. Wie ist denn das? Kommen wir da mit unseren ethischen Standards überhaupt hinterher? Reichen da die gesetzlichen Vorgaben noch aus?
Naja, die ethischen Diskussionen, die wir jetzt führen, sind ja über die Zukunft. Wir diskutieren also rechtzeitig. Wir können über diese Dinge uns verständigen. Es ist noch nichts Dramatisches passiert. Mir begegnet noch keine echte embryonal gebildete Chimäre menschlicher oder tierischen Aussehens.
Aber für die Zukunft sind da ja Fragen mit verbunden. Zum Beispiel, ja, ab wann hat ein primitives Gehirn aus Stammzellen einen juristischen Status? Oder ab wann kann Schöpfung Schmerz empfinden? Das wären ja so Fragen, wo wir dann ja eigentlich noch genauer Kriterien festlegen müssten, was Menschsein eigentlich bedeutet.
Genau, es geht um die fundamentale Definition dessen, was Mensch ist, wer Mensch ist und wer nicht Mensch ist. Und genau das ist die Grenze, die man nicht, meiner Überzeugung nach, nicht überschreiten sollte. Sie wird noch nicht überschritten, wenn man Transplantationschimären, heißen die auch, bildet, weil dann immer noch der Organismus mit einem fremden Organ oder so etwas konfrontiert ist und das akzeptiert oder nicht. Aber wenn wesensmäßig nicht mehr zu entscheiden ist, ob das ein Mensch oder ein Tier ist, manchen macht das keine Probleme. Aber ich bin dann bei diesen Fantasien der alten Griechen. Also mir macht das Schrecken. Und ich denke auch vielen anderen.
Wenn wir uns das anschauen, wie aktuell in westlichen Gesellschaften diskutiert wird, da geht es sehr stark darum, wegzukommen von dem Prinzip, macht euch die Erde untertan. Es gibt Debatten darüber, natürliche Ressourcen weniger auszubeuten, bescheidener zu werden, die eigene Maßlosigkeit zu begrenzen. Und da sagen Kritiker, in der Medizin scheine es diese Tendenz ja so gar nicht zu geben. Die scheine ja geradezu berauscht zu sein vom eigenen Schöpferwahn. Wie sehen Sie das?
Na, ich denke, dass die Leute, die da cool damit arbeiten, dass die sehr wohl darüber nachdenken, wie weit sie gehen können und ob sie das genehmigt kriegen sozusagen von der Gesellschaft. Die Gesellschaft nimmt ja schließlich teil. Sie bezahlt ja all diese Forschungen und hat selbstverständlich ein Recht mitzusprechen. Und wenn es kontrovers diskutiert wird, muss man es kontrovers vorher diskutieren. Im gegenwärtigen Stadium eine echte Chimäre zur Geburt zu bringen, ist für mich, wenn ich ethisch gefragt werde, nicht genehmigungsfähig. Davon abgesehen, dass es technische Probleme gibt. Ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel in jedem menschlichen und auch in jedem tierischen Organismus gibt es die Reste von Retroviren, von vor Jahrhunderttausenden stattgefundenen Virusinfektionen, wo nur noch Spuren vorhanden sind, wo niemand weiß, ob man die nicht reaktiviert. Wenn man Spezies mitbilden lässt, die das zwar nicht mehr bekommen, diese Krankheit, aber unter diesen Mischwesen, so wie AIDS oder Ebola wahrscheinlich von Tieren irgendwie auf Menschen übertragen worden ist. Und hier würde ich also tierische Organe mit in die Bildung des menschlichen Organismus integrieren. Ich weiß nicht, ob man das verantworten kann.
Der Mediziner und Molekularbiologe Professor Jens Reich, haben Sie. Vielen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag, ein Herz aus Schwein, das Tier als Organproduzent haben wir heute getitelt. Da sollen Tier und Mensch über die Gentechnik verbunden werden. Mischwesen, die eine Grenze überschreiten, weil sie Teile beider Wesen in sich tragen. Solche Kreaturen finden sich aber schon bei den Ägyptern und vor allen Dingen bei den Griechen. Zum Beispiel den abscheulichen Minotaurus. Florian Schwinn beschreibt in Tödliche Freundschaften dessen Geschichte.
Auf Kreta zeugt Zeus mit Europa die Brüder Minos, Rhadamanthys und Sarpedon. Später dann heiratet die Schöne, nach der der ganze Kontinent benannt ist, den kretischen König Asterios, der ihre Söhne adoptiert. Nach dem Tod des Königs streiten die Brüder um den Thron. Minos obsiegt, weil er Poseidon um Hilfe gebeten hat, wobei er dem Meeresgott versprach, ihm das erste Tier zu opfern, das nach seinem Sieg dem Meer entsteigen würde. Dieses Tier ist, wie kann es im Minoischen Reich anders sein, ein herrlicher Stier. Der dem mit göttlicher Hilfe zum König gewordenen Minos aber so gut gefällt, dass er ihn versteckt und statt seiner einen anderen Bullen opfert. Götter betrügt man freilich nicht straflos. Die Rache Poseidons für die Missachtung des Minos fällt besonders vielschichtig und hinterhältig aus. Zunächst lässt er Minos Gattin Pasiphae, dem schönen Stier, in Liebe verfallen. Um sich mit ihm vereinigen zu können, bringt die Königin den Baumeister Daedalus dazu, eine künstliche Kuh zu formen, in der sich Pasiphae in Position bringt. Und die trojanische Kuh wird auch prompt von dem Stier besprungen. Die Gattin des Minos gebiert daraufhin ein menschenfressendes Mischwesen, den Minotaurus, der einen Stierkopf auf einem menschlichen Körper trägt. König Minos lässt wiederum den Daedalus ein Labyrinth bauen, aus dem es kein Entrinnen gibt. In diesem verbirgt er den Minotaurus, der allerdings immer wieder Menschenopfer fordert.
Aus Florian Schwinds Tödliche Freundschaften. Dieses sprichwörtliche Glück, das der eine oder die andere eines Tages vielleicht ganz materiell in der Brust oder im Bauch mit sich herumträgt, das Herz aus Schwein oder das Organ aus Schwein, das ist am Ende vielleicht auch so etwas wie eine Güterabwägung. In Deutschland sterben am Tag 3 Patienten, weil sie erfolglos auf einer Organspendeliste stehen. Ihnen könnte also durch japanische Forschung irgendwann mal geholfen werden, weswegen Peter Dabrock vom Deutschen Ethikrat in einem Interview sagt, bevor man die japanischen Versuche ablehne, müsse man erstmal für sich selbst klären, bin ich bereit, Organe zu spenden? Esse ich Fleisch? Nutze ich Medikamente, die nur dank Tierversuchen entwickelt wurden? Soweit das Zitat, aber ist das stimmig? Gibt es diese Logik? Muss man ein Tierfeind sein, um Tiere zu essen oder sich von ihnen ein Organ anpflanzen zu lassen? Gedanken dazu von Ulrich Sonnenschein.
Tiere sind meine Freunde. Ich habe meinen Hund geliebt und bitterlich geweint, als er starb. Ich lasse Fliegen zum Fenster raus, trete nicht auf Käfer oder Regenwürmer und bin ein strikter Gegner der Massentierhaltung. Auch Tierversuche lehne ich ab. In jeder Hinsicht suche ich nach Wegen, diesen, unseren Planeten, mit den Tieren zu teilen, sie zu respektieren und nicht unnötig zu quälen. Ich freue mich über die Rückkehr der Wölfe und hatte alle Sympathien mit Bruno, dem Problembären. Aber ich esse sie auch. Fleisch ist ein wundervolles Nahrungsmittel, zu wertvoll, um es zu verbrennen oder in der Erde zu vergraben. Ich finde den Reitsport schön, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es dem Pferd genauso gefällt wie dem Reiter. Ich mag Kutschen, die von Pferden gezogen werden, schaue den Pinguinen im Zoo zu und trage fast ausschließlich Lederschuhe. Das Leben mit den Tieren schließt ihren Gebrauch ein. Nutztier ist kein despektierlicher Begriff, sondern definiert ein Miteinander, das so alt ist wie die Menschheit. Wäre der Kampf um die Domestizierung anders ausgegangen, vielleicht so wie auf dem Planet der Affen, wären wir Menschen heute die Nutztiere. Wenn wir also Tiere halten, sie füttern und pflegen und sie daran hindern, ihrer Wege zu gehen, dann ist es für mich nicht einsehbar, dem Grenzen zu setzen. Eine Kuh wegen ihrer Milch und einen Ochsen wegen seiner Steaks zu halten, ist moralisch einwandfrei, aber einem Schwein menschliche Organe einzupflanzen nicht? Wenn das Tier in einer artgerechten Umgebung lebt, respektvoll behandelt wird und als Träger eines menschlichen Organs Leben zu retten in der Lage ist, ist das für mich kein moralischer Widerspruch. Ich würde das Organ entnehmen und auch den Schinken später noch essen. Ebenso wie ich ganz selbstverständlich einen Organspendeausweis habe, nach meinem Tod gern dazu beitragen möchte, Menschen zu helfen, die Wissenschaft voranzubringen oder auch nur Studenten zur Anschauung zu dienen, würde ich auch Tiere dazu benutzen. Der Tod verändert alles. Ein totes Tier verdient keinen Respekt. Es ist sinnlos, wenn man es verbrennt, begräbt oder verrotten lässt. Es könnte den Lebenden viel nützlicher sein. Ich kann nur hoffen, dass es irgendwann gelingt, Organe herzustellen, die kranke Menschen retten können. Und wenn das nur mit Hilfe von Tieren möglich ist, dann ist das für mich ein richtiger Weg.
Perspektivisch geht es bei solchen Versuchen wie in Japan um die Heilung schwerer, auch zum Tod führender Erkrankungen. Die Versuche könnten eine Möglichkeit eröffnen, ein dringend benötigtes, lebensrettendes, gesundes Organ zu beschaffen. Gleichzeitig betreffen diese Versuche aber das Tierwohl, worüber wir sprechen möchten mit Friederike Schmitz, Philosophin, die den Sammelband Tierethik Grundlagentexte herausgegeben hat. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Schmitz, ist es nicht ein denkbar hoch anzusiedelndes legitimes Ziel, dazu forschen, um das Leid sterbenskranker Menschen abzuwenden?
Ja, das ist natürlich ein sehr hehres Ziel, aber das ist ja nicht so, dass ein hehres Ziel automatisch auch schon jedes Mittel rechtfertigt. Und ich würde gerne dem Vorredner widersprechen, dass es eigentlich ja nur ein Miteinander mit den Tieren sei und wir die dann quasi nur noch nutzen, wenn sie schon tot sind, so hatte ich ihn verstanden, sondern tatsächlich geht es um eine ganze Praxis, in der wir fühlende Wesen als bloße Ressourcen und Ersatzteillager ansehen und auch entsprechend behandeln. Also es geht auch nicht nur um das Töten nach einem irgendwie erfüllten Leben, sondern diese Tiere werden ihr Leben lang gefangen gehalten, Bedürfnisse werden eingeschränkt, sie werden operiert mehrfach. Es gibt insgesamt auch Fehlschläge natürlich, bis es dann mal funktioniert. Also es wird einfach sehr viel Leid bei den Tieren produziert, sehr viele Tiere werden verbraucht wie bloße Nutzobjekte.
Und das heißt, Sie sagen, man darf Tieren grundsätzlich kein Leid zufügen und sie für die Gewinnung von Organen nicht töten? Oder gibt es da für Sie irgendwelche Ausnahmen?
Also ich denke, wir sollten Tiere als eigenständige Subjekte respektieren, die ihre eigenen Bedürfnisse, Ansprüche, Interessen haben. Und das verbietet es, sie in dieser Weise nur als Ersatzteillager, Ressourcen für uns anzusehen. Das heißt jetzt nicht, dass man sie niemals töten darf. Also ich denke schon, es gibt natürlich klare Fälle, Notwehr, Nothilfe oder so. Aber eben so eine routinierte, institutionalisierte Verwendung von Tieren, die finde ich nicht gerechtfertigt.
Und es zielt ja dann mitten in die Frage hinein, wo siedeln wir den Menschen an und wo das Tier?
Ja, ich sehe natürlich, dass es wichtige Unterschiede gibt zwischen Menschen und Tieren. Also es gibt viele Eigenschaften, die nur Menschen haben, allerdings auch nicht alle Menschen häufig, sondern von Selbstbewusstsein war die Rede, nicht alle Menschen haben zu allen Zeiten ihres Lebens diese besondere Form von Selbstbewusstsein. Und die Frage ist eben, inwiefern sind diese Unterschiede auch für die Behandlung relevant, also ethisch relevant? Und da denke ich eben, für mich ist nicht einzusehen, warum jetzt ein Wesen, das irgendwie sich selbst als in der Zeit existierend selbst wahrnimmt, das ist so eine Definition von Selbstbewusstsein, warum das irgendwie weniger gequält werden darf als ein Wesen, das diese Fähigkeit nicht hat. Also beim Quälen oder beim Gefangenhalten oder bei all diesen Dingen geht es ja nicht um Selbstbewusstsein, das ist gar nicht betroffen, sondern es geht um die Leidensfähigkeit. Und die ist ja bei den Tieren, um die es hier geht, genauso gegeben wie bei den Menschen.
Führen wir mal ein anderes Argument ins Feld. Wir schlachten in Deutschland jedes Jahr ungefähr 50 Millionen Schweine pro Jahr für Lebensmittel. Bei der Organgewinnung geht es allerdings in Anführungsstrichen nur um mehrere hundert Tiere. Steht das in einem Verhältnis jetzt, dieser Aufwand und diese Diskussion?
Also ich denke natürlich, dass die Gründe, mit denen man jetzt Tiere in der medizinischen Forschung verwendet, sind irgendwie bessere Gründe. Da geht es um höhere Güter, also um Gesundheit von Menschen, nicht um bloßen Geschmack, wie ich das in der Nutztierhaltung sehe. Ich glaube, es geht auch um sehr viel mehr Tiere, also weil ja das eben, bis es überhaupt dahin kommt, dass man mit den Schweinen experimentiert. Jetzt geht es erstmal mit den Mäusen und Ratten. Also da werden schon auch sehr, sehr viele Tiere verbraucht, nicht nur ein paar hundert, bis es mal erfolgreich ist.
Das bezieht sich allerdings auf die Schweine.
Ja, genau. Also ich denke auch, also ich bin ja auch gegen die Nutztierhaltung aus denselben Gründen, also ernähre mich vegan und setze mich für eine Agrarwende ein. Und ich glaube schon, dass es, obwohl es Unterschiede gibt in den Zahlen und in den Motiven, beides auf einer ähnlichen Einstellung gegenüber Tieren beruht. Ja, also deren Bedürfnisse und Interessen zählen eigentlich nicht, die beachten wir nicht, weil wir es nicht müssen, wir sind stärker. Es ist quasi in beiden Fällen eigentlich so eine Logik von Beherrschung und von Ausbeutung und das finde ich in dem Sinne in beiden Fällen zu kritisieren.
Gibt es denn überhaupt durchschlagende Versuche in der Forschung, die richtungsweisend sind für die Wissenschaft, wo nicht irgendwo an irgendeiner Stelle ein Tier zum Einsatz kommt? Also müssen wir uns damit nicht einfach abfinden?
Ich denke nicht, dass wir uns damit abfinden müssen. Natürlich gibt es im Moment, weil die ganze Medizin so ausgerichtet ist, weil auch die Fördergelder noch ganz stark so ausgerichtet sind, einfach sehr viel Tierversuche und sehr wenig Alternativenforschung, wobei die auch immer stärker wird, immer noch zu wenig gefördert. Und die bloße Realität ist ja kein Grund dafür, dass es auch gut ist. Also in der Vergangenheit gab es auch ganz viele Menschenversuche, die wir heute ganz grässlich finden, die auch sozusagen normal waren. Ja? Und ich denke, wir müssen eben die gegenwärtige Praxis hinterfragen und müssen überlegen, wollen wir diese Art von Gesellschaft sein, wo wir eben Schwächere zu unseren Zwecken ausbeuten für einen möglichen zukünftigen Zweck, oder wollen wir das nicht sein? Wollen wir eine Gesellschaft sein, wo wir die Schwächeren schützen und eben eine andere Forschung betreiben? Und da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten und auch ganz, also ja, auch allein schon was Präventionsforschung von Krankheiten angeht oder andere gesellschaftliche Anliegen, die auch Ressourcen brauchen, wo wir auch ganz viel Gutes für Menschen bewirken können und nicht diese Arten von Opfern produzieren dabei.
Die Philosophin Friederike Schmidt, sie engagiert sich unter anderem im Verein Mensch-Tier-Bildung e.V. beim Bündnis Tierfabriken-Widerstand. Vielen Dank. Hier ist H2 Kultur, der Tag. ein Herz aus Schwein, das Tier als Organproduzent. Anlass für unsere Sendung sind ja die japanischen Chimärenversuche, die, wie Professor Reich vorhin schilderte, vielen Menschen Sorge bereiten oder wenigstens ein Unbehagen. Im Falle von Odysseus' Begegnung mit einer Chimäre war das Erlebnis noch drastischer. Er fühlte sich in seinem Menschsein regelrecht bedroht. Und zwar durch die Sirenen, diesen Mischwesen aus Frau und Vogel mit einem betörenden Gesang, der die Seeleute ins Verderben stürzt. Auf seiner Odyssee musste der Held an ihnen vorbei, war allerdings bestens instruiert von seiner geliebten Kirke, die er kurz davor verlassen hatte, um endlich nach Hause aufzubrechen, nach so vielen Jahren bei ihr in der Ferne. Kirke riet ihm Folgendes:
Zu den Sirenen wirst du zuerst gelangen, die all die Menschen berückend bezaubern, wer irgend hinkommt zu ihnen. Wer auch immer sich naht, unwissend, und hört der Sirenen singenden Laut, dem treten nicht Frau und unmündige Kinder, wenn er nach Hause kehrt, zur Seite und freuen sich seiner, sondern mit hellem Gesang bezaubern ihn die Sirenen, sitzend auf einer Wiese, ringsum ein Haufen von Knochen, von vermodernden Männern, und um sie schrumpfen die Häute. Du aber fahre vorbei und verklebe zuvor der Gefährten Ohren mit süßem geknetetem Wachs, dass keiner der anderen etwas höre. Du selbst magst hören, wenn du es wünschest. Aber sie sollen im schnellen Schiff mit Händen und Füßen aufrecht dich an den Mastschuh binden, mit Tauen umwunden, dass du mit Freude hörst den Sang der beiden Sirenen. Wenn du nun flehst und befiehlst, die Gefährten möchten dich lösen, alsdann sollen sie dich mit noch mehr Banden umwinden. Nach der Reihe verklebte ich allen Gefährten die Ohren. Die aber banden im Schiff mich fest an Händen und Füßen, aufrecht stehend am Mast, an ihm mit Tauen befestigt. Und sie schlugen im Sitzen das graue Salz mit den Rudern. Als wir so weit entfernt, als reicht eines rufenden Stimme, zügig fahrend, entging ihnen nicht das eilende Fahrzeug, wie es da nahe kam, und sie stimmten den hellen Gesang an. Komm, gepriesener Odysseus, du großer Ruhm der Achäer, lege dein Schiff hier an, um unsere Stimme zu hören. So die Sirenen mit schönem Gesang. Mein Herz aber wollte mehr noch hören und hieß die Gefährten, die Bande zu lösen durch einen Wink mit den Brauen. Die legten sich vor in die Ruder. Gleich erhoben sich da Eurylochos und Perimedes, banden mich an mit noch mehr Tauen und schnürten noch fester.
Aus Homers Odyssee. Organe zu verpflanzen, haben wir vorhin in der Geschichte der Transplantationen gehört, ist seit mehr als 50 Jahren möglich. Die erste in Südafrika soll Christian Bernard übrigens an Hunden geübt haben. Das Herz ist ein besonderes Organ, Motor unseres Kreislaufs, das ihn am Leben hält, mit Gefühlen besetzt, Spiegel der Seele. Jetzt haben wir theoretisch darüber gesprochen, was da technisch möglich ist oder eines Tages einmal möglich sein könnte. Was aber bedeutet es praktisch für einen Menschen, wenn sein Herz ausgetauscht wird? Anne-Kathrin Hochstraat über dieses einschneidende Ereignis. Die Chance dazu haben allerdings nur die wenigsten.
In Deutschland warten zurzeit rund 9.400 Menschen auf ein Organ. Keiner weiß, wie lange ein Patient auf der Warteliste stehen muss. Nur wenige Menschen kommen überhaupt als Spender in Frage. Findet sich ein Spender, kann der mit Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm ein Menschenleben retten, erklärt Birgit Blome von der Deutschen Stiftung Organtransplantation.
Im Schnitt spendet jeder Organspender 3 Organe und hilft damit 3 Patienten. Das sind ja Patienten, wo es wirklich keine andere Therapiemöglichkeit gibt bei einem akuten Organversagen. Die sind wirklich auf eine Transplantation angewiesen. Das ist das Einzige, was ihnen hilft zu überleben.
Stefan Vadopoulos ist einer davon. Im Juli ist es 10 Jahre her, dass er seine neue Leber geschenkt bekommen hat. Eine aggressive Hepatitis C-Infektion hatte bei ihm eine Leberzirrhose ausgelöst. Das Organ stellte über Jahre seine Funktion nach und nach ein. Schleichend. Der Familienvater merkte davon nicht viel, nur dass er immer schwächer wurde, erzählt er, bis zum plötzlichen totalen Versagen seiner Leber 2009. Für den 59-Jährigen kam es unerwartet, auf ein geschenktes Organ angewiesen zu sein.
Also ich hatte zwar schon von Organtransplantationen gehört, aber niemals in Erwägung gezogen, dass sowas mal für mich in Frage kommen könnte. Also das war wirklich bis nach der Operation war das für mich was vollkommen Unvorstellbares.
Als es soweit war, habe er selber nur noch wenig mitbekommen. Vor der Operation sei er in einer Art Dämmerzustand gewesen. Danach lag er durch Komplikationen 5 Wochen lang im Koma. Erst später wurde ihm die Tragweite bewusst.
Es ist auch so, dass man sich auch damit auseinandersetzen muss, dass man ein Organ hat von einem, der verstorben ist. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein gläubiger Mensch, aber er da oben hat dann irgendwie entschieden, einen oder eine andere zu sich zu nehmen und mir die Gelegenheit, die Möglichkeit zu geben, weiterhin hier noch auf der Erde zu wandeln. Und da versuche ich jetzt, das Beste draus zu machen.
Es sei eine Dankbarkeit, die sich nicht mehr in Worte fassen lässt, erklärt der 59-Jährige. Um es irgendwie zurückzuzahlen, hat er begonnen, sich in einer Selbsthilfegruppe zu engagieren. Auch 10 Jahre danach beschäftigt ihn die Spende und der Wert des Lebens immer wieder.
Ich hadere manchmal mit mir selber, ob ich überhaupt angemessen lebe im Hinblick darauf, dass mir so ein Glück zuteil geworden ist. Ob ich das genügend wertschätze.
Heute geht es Stefan Vardopoulos gut, trotz der Medikamente, die er sein ganzes Leben lang nehmen muss. Er wird immer sehr aufpassen müssen und gesund essen. Seine Hepatitis konnte vor einigen Jahren erfolgreich behandelt werden. Und er konnte sogar wieder mit den Rudern anfangen, was vorher nicht denkbar gewesen wäre. Für ihn war die Organspende der Beginn seines zweiten Lebens.
Und vielleicht könnte das perspektivisch für viel mehr Leute als bislang eine Chance werden. Vorhin haben wir ja berichtet, dass Stammzellen für die Forschung heutzutage im Labor gezüchtet werden können. Seitdem ist unter Wissenschaftlern eine Art Goldgräberstimmung aufgekommen. Embryonen müssen ja nicht mehr getötet werden und da scheint nun vieles möglich. So gibt es nicht nur die japanische Forschungsrichtung, Chimären aus menschlichen und tierischen Zellen zu erzeugen, sondern auch einen anderen Ansatz, der in München verfolgt wird, die sogenannte Xenotransplantation. Auch hier ist das Ziel, eines Tages den Organmangel zu beheben. Allerdings auf umgekehrtem Weg. Es sollen also nicht menschliche Zellen zu einem Organgewebe im Tier heranwachsen, sondern ein tierisches Organ in Zukunft einmal in den menschlichen Organismus implantiert werden. Professor Bruno Reichert ist Herzchirurg am Klinikum der LMU. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Professor Reichert, bei Ihnen in München werden Schweine genetisch so verändert, dass sich ihr Herz besonders gut für solche Transplantationen eignet. Wie genau funktioniert das?
Ja, die werden ein bisschen vermenschlicht, ja, dass man gewisse Gene, die schädliche Produkte produzieren, Proteine an der Oberfläche von Schweinezellen, die werden herausgeschnitten. Andererseits werden menschliche Gene eingefügt, die pathologische Reaktionen vom Schweineprotein auf Menschenprotein, zum Beispiel in der Gerinnung, verhindern. Das sind aber keine Chimären, sondern das sind einfach veränderte Schweine.
Das heißt, Sie wollen die Tiere im Grunde so züchten, dass die sich als universeller Spender für den Menschen eignen?
So ist es. Ja, das sind Säugetiere, wie wir auch. Wir haben uns alle mal entwickelt, von der Einzelle über die Schweine zum Menschen, ja. Und also man sollte da nicht so die Nase rümpfen. Wir sind heute auch Säugetiere. Ja.
Wie weit sind Sie denn damit gekommen?
Sehr weit. Wir wissen, dass es funktioniert. Ja. Im Tierversuch mit nichtmenschlichen Primaten, mit Pavianen. Ja, aber um in den Menschen zu gehen, in die Klinik zu gehen, braucht es noch weitere Untersuchungen.
Also Ihr Team hat es bereits geschafft, Pavianen Schweineherzen einzupflanzen, mit denen die Affen dann ein halbes Jahr lang leben konnten. Aber lässt
konstant,
sich dieser
konstant, das ist wichtig, ja.
Aber dieser Ansatz, lässt der sich vom Pavian dann so einfach auf den Menschen übertragen?
Ja, lässt sich übertragen. Aber verschiedene Dinge ist nur labormäßig, ja. Also Sie müssen die Schweine noch ein bisschen verändern, sodass sie wirklich in Ordnung sind, dass man es bei Menschen sicher einbauen kann, also die Organe. Und ja, und auch so Antikörper und so weiter, daran muss man noch arbeiten.
Ja. Das sind diese Abstoßungsreaktionen. Ja. Es gibt ja diese berühmten und auch schrecklichen Versuche, wo vor mehr als 100 Jahren ein französischer Arzt einem Jungen eine Kaninchenniere eingepflanzt hat und das Kind unter Qualen starb. Wie viel weiter ist die Forschung da heute?
Sie haben keine andere Chance gehabt. Andererseits ist es für mich keine Indikation, wenn der Mensch keine andere Chance hat, sowas zu machen. Ja? Denn er muss eine Chance haben zu überleben. Ja? Und so weit sind wir bislang. Also was ich schon sagte, wir können vorhersagen, dass es funktionieren wird im Pavian. Und der Pavian ist für uns Synonym beim Menschen, aber es ist auch ein Primatischer.
Allerdings, um Menschen für Tierorgane sozusagen kompatibel zu machen, da braucht man viele, viele immununterdrückende Medikamente. Die müssen sehr hoch dosiert werden, was unter anderem dann ein hohes Krebsrisiko birgt. Steht das in einem Verhältnis?
Nein, ich habe sehr lange zugehört. Da muss ich mich sehr beherrschen, sie nicht zu unterbrechen. Ja? Unser Vorteil ist, dass wir das alles vorhersehen können. Ja? Also eine Transplantation beim Menschen ist ja unvorhersehbar. Also bekommen einen Spender, müssen sehr rasch handeln, ja? Kennen den Menschen gar nicht, wo sie dann die Organe herausnehmen. Hier kennen sie alles. Sie kennen die ganze Hygiene, den hygienischen Zustand, den mikrobiologischen Zustand der Spendetiere kennen sie. Sie müssen ja die Organe verändern, sonst geht's nicht. Und dadurch ist die Immunsuppression, die notwendig ist, also die Medikamente, um das Immunsystem herabzuregeln, sind wesentlich schonender als in einer humanen Transplantation. Das muss man neu lernen, das haben wir auch lernen müssen. Ne?
Trotzdem gibt es Kritiker, die sagen, mit dem Schweineherz jetzt zum Beispiel würde der menschliche Körper ja auch jede Menge Viren aufnehmen, tierische Viren, die dann in der Lage sind, sich einer menschlichen Umgebung anzupassen, den neuen Wirt zu befallen. Also denken wir mal zum Beispiel an die BSI-Seuche. Ist das nicht vor diesem Hintergrund hochriskant, ein artfremdes Organ in den menschlichen Körper einzuschleusen?
BSI ist ja kein Virus, ist ein Prion. Ne? Und Viren, die muss man erkennen. Sie können natürlich nur Schweineorgane verpflanzen, wo sie den mikrobiologischen Zustand der Schweine kennen. Ne? Eine sterile Operation beim Menschen gibt es nicht. Ja? Sondern es gibt eine keimarme Operation. Und genauso keimarm müssen sie halt dann auch vorgehen, wenn sie eine Transplantation von einer anderen Spezies, dem Schwein, auf den Menschen machen. Ja? Also sie machen eigentlich nichts anders, als es jeden Tag der Chirurg auch macht.
Ihre Methode, die Münchner Methode, die ist ein anderer Ansatz als der in Japan. Welchen Vorteil hat er Ihrer Meinung nach?
Also der Vorteil ist, dass sie, also wirklich vom Ethischen her, sollte es keine so große Hürde sein, weil sie einfach nach wie vor mit Schweineorganen umgehen, mit Schweinen umgehen, ja, und sich jetzt mit menschlichen Genen, mit Stammzellen nichts beschäftigen, das nicht vermixen. Ja. Und das ist der Vorteil vom Ethischen her. Ja.
Allerdings in Ihrem Fall und in dem japanischen Fall, da sind immer Tiere involviert, die nur sozusagen zum Ausschlachten gezüchtet werden. Da sagt jetzt der SPD-Politiker Lauterbach, das sei ethisch schwer bedenklich. Warum diese Versuche an Tieren, mit Tieren, das ginge doch auch im Labor. Da seien Wissenschaftler beim sogenannten Tissue Engineering schon sehr weit. Also braucht man überhaupt Tiere, wenn man jetzt schon so Mini-Organe züchten kann, zum Beispiel in der Petrischale?
Entschuldigung, wenn ich unhöflich bin, das stimmt nicht. Ja, auch diese 3D-Drucker, wie wollen Sie denn das machen? Sie brauchen ja ein Organ, Sie brauchen eine Niere, die sehr komplex ist. Ja? Komplexer als das Herz. Das Herz ist das Gute, dass es ein Zellverband ist. Ja? Aber allein schon, wenn Sie sich überlegen, das Herz ist ein Sack und dieser Sack füllt sich mit Blut und wirft das Blut aus. Ja? Aber das heißt ja, dass es von der Spitze her zur Basis muss es gezielt sich dieser Sack zusammenziehen. Ne? Da können Sie halt einfach das Wirr irgendwelche Zellen da hineinspritzen, dann macht der Sack, was er will, er bewegt sich überhaupt nicht, weil er sich neutralisiert. Ist das verständlich oder ist das nicht verständlich?
Verständlich. Früher hat man seinen Metzger gefragt, haben Sie Schwein? Wann fragen wir das unseren Arzt?
Also wir arbeiten sehr dran, wir brauchen jetzt eine Investition. Ne? Die deutsche Forschungsgemeinschaft, die unsere Forschung unterstützt, die haben nichts dagegen, dass wir eine Firma gründen, ja? Aber die werden diese Firma nicht unterstützen. Ja? Also wir brauchen jetzt eine Investition, dass es klappt und dann müssen wir eben diese Organe, in dem Fall das Herz und die Nieren, letztendlich müssen wir so trimmen, dass wir dann in den Menschen gehen kann. Und dann können sie sagen, haben sie Schwein.
Professor Bruno Reichert, Herzchirurg am Klinikum der LMU München. Vielen Dank. Spezies zusammenzubringen, die sich vor Millionen von Jahren separiert haben, also Tiere gewissermaßen zu humanisieren, das sei anmaßend, sagen Kritiker, das setze unsere biologische Integrität aufs Spiel. Das könnte aber auch eine Riesenchance sein, sagen die Befürworter. Jedenfalls ist es überhaupt kein neues Verfahren, denn schon in den 1960er Jahren brachten Forscher einzelne Zellen von Menschen in Mäuse ein. Jetzt aber will Japan mehr. Freud würde vielleicht sagen, Prothesengott spielen. Das war H2 Kultur, der Tag, ein Herz aus Schwein, das Tier als Organproduzent. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.